Ja, der Becher hat wirklich so eine richtige Blase. Schauen wir mal, ob er wirklich nicht überläuft bis zum Ende des Gottesdienstes und ich hier ein paar Mal hin und her geflitzt bin. Halleluja. Ich würde gern kurz beten, bevor wir anfangen. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für deinen Geist. Beides ist lebensnotwendig für uns. Und Herr, wir erwarten von dir, dass du uns begegnest, dass du uns erziehst, zurechtweist, aufbaust durch dein Wort. Denn jedes Wort der Schrift, sagt 1. Timotheus 3,16, ist nützlich zur Unterweisung des Menschen, Herr. Damit wir heranwachsen, damit wir mündig werden, damit wir unser Denken erneuern. Und Herr, ich brauche deine Hilfe und wir alle brauchen deine Hilfe. Ich bete, dass du meinen Mund füllst, dass alle eigenen Sachen da draußen bleiben und dass deine Gedanken rauskommen. Und ich bete, dass du die Herzen der Zuhörenden, mein eigenes eingeschlossen, segnest, Herr, dass wir das aufnehmen, ganz speziell für uns heute Morgen, was wir brauchen. Wir lieben dich, wir ehren dich und wir ehren dein Wort, Gott. Amen. Ja, cooles Thema, ihr habt es vielleicht gelesen, Autorität und Unterordnung und ihr seid trotzdem gekommen, das ist schon mal total toll. Okay, keiner lacht, ihr lebt in dem Bereich. Amen. Amen. Ja, ich weiß nicht, habe versucht mich zu erinnern, ob ich da jemals eine Predigt drüber gehalten habe, also ausschließlich über das Thema, konnte mich jetzt nicht erinnern, aber es sind Prinzipien, die wir kennen müssen, kennen sollten als Kinder Gottes. Diese beiden Begriffe, Autorität und Unterordnung, sind vom Zeitgeist her wie geprägt? Natürlich negativ. Und der Zeitgeist und der Heilige Geist zwei verschiedene Auffassungen vertreten, und das tun sie fast immer. Für welche entscheidest du dich dann? Oder du musst dich entscheiden, wem du glauben willst. Also mir ist das, ich sag mal in Anführungszeichen, egal. Ich lege dir das nur hin, so wie ich das vom Wort Gottes verstehe. Was du damit machst, ist dein Bier, deine Sache. Du zahlst deine Entscheidung, ich zahle meine Entscheidung. Aber ich bin bereit zu lernen heute Morgen. Ich habe in der Vorbereitung eine Menge gelernt. Und wenn du ein offenes Herz hast, glaube ich, wirst du fett gesegnet hier rausgehen. Glaubst du es auch? Halleluja. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch vorkommt. Bei mir kommt es vor, dass Gott und ich oder Gott und du verschiedene Meinungen haben. Schon mal passiert? Mir ist das schon passiert. Passiert durchaus regelmäßig immer wieder mal. Wer hat dann vermutlich recht? Du, ne? Genau, ja. So, sind wir uns doch schon wieder einig. Weil, kann ja nicht sein, dass Gott immer recht hat, oder? Okay. Jemand hat mal gesagt, und den Spruch fand ich ziemlich schlau, wir Menschen sind nicht dazu da, die Bibel zu kritisieren. Das kann man ja sogar studieren, wenn man die Bibel kritisiert. Sondern die Bibel ist dazu da, uns zu kritisieren oder uns einen Spiegel vorzuhalten. Und das ist eine coole Sache. Ich bin sicher, du hast heute Morgen vorm Spiegel gestanden. Du siehst so ordentlich gekämmt aus und hast dir wahrscheinlich die Zähne vom Spiegel geputzt. Hoffen wir es alle, dass du es getan hast. Und hast dich gewaschen, hast dich frisch gemacht. Und der Spiegel ist einfach ein total hilfreiches Instrument. Ich weiß, manchmal mögen wir nicht, was wir sehen, kenne ich auch. Aber Gott ist gnädig, Gott schenkt liebende Ehemänner, die über Falten und Zeichen des Alters hinwegsehen und liebt dich, wie du bist. Aber was du verändern kannst, kannst du verändern. Das ist geistlich nicht anders als im Natürlichen. Da lassen wir uns nicht hängen und geistlich auch nicht. Amen. Und als dein Wecker heute Morgen geklingelt hat, da hat auf einmal der Teufel weiche Knie gekriegt und hat gedacht, nein, schon wieder, er wird schon wieder wach oder sie wird schon wieder wach und sie betet und sie baut Reich Gottes oder er und tritt mir ständig auf den Kopf rum und Amen. Also ich hoffe, dass die Finsternis zittert, wenn dein Wecker klingelt, weil dann geht's ab, oder? Wir haben gehört, Gott hat uns ermahnt, wir haben Autorität, wir sollen sie benutzen. Also benutze sie. Oh. Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe ein paar Bibelstellen zum Einstieg und dann, ich möchte vorwegnehmen, das ist jetzt nicht so die super Abhandlung zu dem Thema. Das ist nicht rund und allumfassend. Ich habe einfach Gedanken zusammengetragen, 6 an der Zahl. Fragen, Gedanken, die wir beantworten, uns angucken. Das sind einfach so Impulse, die ich verstreue. Ja? Also es ist nichts, da kann man viel mehr drüber reden, das kann man systematischer aufbauen. Das habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich habe einfach gesammelt und ein bisschen strukturiert. Ein Tipp noch. Ich war, wie sagt man so schön, gesundheitlich herausgefordert die Woche, darum gibt es kein Handout. Ich hatte ehrlich gesagt schon angefangen und dann sagte der Bernd gestern Abend zu fortgeschrittener Stunde, lass es sein. Dann habe ich es eingelassen. Also ich habe mich unterordnet. Das erste Beispiel. Das habe ich in dem Fall total gerne gemacht. So, also Bibelstellen und sowas wäre cool, wenn du es dir dann aufschreibst, wenn du das nachstudieren möchtest, ich dir ja empfehle. 1. Petrus 2, Vers 13 und 14, da geht es um Unterordnung, da steht, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Da geht es um die Regierung. König haben wir keinen, wir haben eine Kanzlerin, für die haben wir als Gemeinde gebetet und das kannst und sollst du auch sonst tun. Also wir sind auch hier nicht zum Kritisieren, sondern zum Fürbittetun berufen. Hast du das schon gewusst? Das ist eine feine Sache. Dann in Vers 18 geht es weiter, gleiches Kapitel, 1. Petrus 2. Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade. Das hör gut zu. Ich weiß nicht, ob du das so von Haus aus auch als Gnade definieren würdest. Das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Es gibt viele Dinge in der Bibel, über die kann man sich aufregen. Wenn ich den Jahresbibelleseplan lese, rege ich mich jeden Mai auf. Das ist einfach so, weil dann immer im Mai die Geschichte aus dem Buch der Richter drankommt, wo die diese Frau missbraucht, misshandelt, zu Tode haben und der Mann dann in Stücke hackt und verschickt. Das ist keine Geschichte, die ich leiden kann und die ich bisher so zutiefst verstanden habe. Und darum, wenn ich einen Jahresbibelleseplan mache, rege ich mich jeden Mai auf. Ich habe schon Buße getan, habe gesagt, Herr, was verstehe ich? Ich raff's nicht, ich ärgere mich immer nur, dass da Frauen gequält werden und ja, so, das verstehe ich irgendwie nicht. Und es gibt viele Sachen, auch im Neuen Testament, die ich nicht verstehe. Vor einer Weile ist mir eine Bibelstelle aufgegangen, die habe ich 26 Jahre nicht verstanden. Und dann habe ich eine Predigt von Graham Cook gehört und es hat Plong gemacht. Und ich bin so dankbar, dass ich diesen einen Vers aus dem Galaterbrief jetzt ganz anders umarmen kann, wenn ich ihn treffe beim Bibellesen. Und auch hier, man könnte jetzt ja denken, warum haben die damals nicht die Sklaverei abgeschafft oder haben diese Beziehungen, die es ja damals gab, die nicht von Arbeitsrecht und Gewerkschaften geprägt waren, wie bei uns, nicht gut gefunden und das bekundet. Sondern warum steht da, man soll innerhalb solcher Strukturen, die ja doch irgendwo gegen viele Dinge, Menschenwürde und Ähnliches verstoßen, warum soll man da noch Unterordnung leben? So, dann 1. Petrus 3. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Auch hier haben wir wieder das Prinzip der Unterordnung und umgekehrt der Ehre. Dann im 5. Kapitel, gleicher 1. Petrusbrief, da heißt es, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Anweisungen an Leiter, auf ihre Herzen aufzupassen, auf ihre Motivation, warum sie den Dienst tun und wie sie ihn tun sollen. Und zu Lehrer 13, 1 und 2. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Was ich heute nicht mache, ich rede nicht über die Ausnahmen. Über die Ausnahmen wird in unseren Kreisen normalerweise ganz viel geredet und nachgedacht. Und die gibt es. Es gibt dafür Grenzen. Zum Beispiel, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen, ist mit Sicherheit eine Grenze. Oder ja, bestimmte Dinge, die einfach nicht okay sind. Du musst dir auch keine Gedanken darüber machen. Also bei manchen Sachen, da muss man einfach sagen, ich verstehe es, ich muss es nicht verstehen, ich tue einfach, was das Wort sagt. Das ist so meine Herangehensweise an Dinge. Ich muss nicht jede Regierung verstehen. Solche, die offensichtlich nicht so gottesfürchtig sind und Dinge tun, Menschen ausbeuten und so weiter. Darum geht es auch heute nicht. Und du lebst auch nicht in so einem Staat. Ja, du, viele Menschen fliehen in unser Land. Habt ihr das mitgekriegt? Die wollen alle hierher, weil es bei denen nicht so toll ist wie bei uns. So, sei dankbar, mach dir nicht Gedanken um die Ausnahmen, sondern lass uns heute mal gucken, was ist denn der Grundsatz? Ich habe gelesen, dass Unterordnen im Griechischen, das, was hier an diesen Bibelstellen immer wieder vorkommt, ein militärischer Begriff ist. Marx, möge es oder möge es nicht, hab's lieb oder hab's nicht lieb, das Militärische, es ist ein Bild, eine Analogie, die die Bibel immer wieder mal benutzt. So, freunde dich damit an, reg dich nicht auf. Sich unterordnen bedeutet, wenn wir es ganz einfach ja, mit anderen Begriffen ausdrücken wollen, Vorrang gewähren, so wie wenn du im Straßenverkehr, du bist wahrscheinlich im Auto gekommen heute Morgen, und wenn du da dieses rot eingerahmte Dreieck hast, Vorfahrt achten, dann lässt du normalerweise die anderen vor, die von der anderen Straße kommen, richtig? Kannst verschiedene Gründe dafür haben, zum einen, weil du dich unterordnest, zum anderen, weil du keine Beule im Auto willst oder ja, wie auch immer. Also das ist eigentlich nachgeben, Vorrang geben, einen Platz unter oder hinter jemandem einnehmen. Und es ist total faszinierend, was Leute denken, wenn es um den Begriff Unterordnung geht. Es gibt dann natürlich vielleicht auch irgendwelche frauenhassgefüllten Machos, die denken, jetzt habe ich endlich eine Legitimation zum Knuten, darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht um eine Ordnung, die Gott installiert hat und die hat einen guten Sinn für beide Seiten. Wenn du Leute fragst, wenn du Geschwister fragst, hey, weißt du eigentlich, was das ist, dann sagen die, na klar, weiß ich das, überhaupt kein Thema. Aber wenn du ihr Leben betrachtest, siehst du vielleicht, dass das gar nicht so ist. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie sind Lügner oder sie sind unwissend. Das sind beides ziemlich doofe Optionen. Und gegen die Unwissenheit will ich heute so ein paar Körnchen ausstreuen und uns helfen, zu gucken, was Gott so denkt. Viele Leute denken zum Beispiel, dass Unterordnung bedeutet, dass man etwas tut, was ein anderer angeordnet hat. Ich frage jetzt mal nicht, wer das glaubt oder geglaubt hat. Also so zum Beispiel dein Chef sagt zu dir, Herr Müller, machen Sie bitte das und das und du machst das dann. Dass du das machst, ist schön, aber das muss nicht bedeuten, dass du das in einer Haltung der Unterordnung getan hast. Versteht ihr? So wie der kleine Junge, der von seiner Mutter gesagt kriegt, was weiß ich, er soll aufstehen und hat aber die Faust in der Tasche gemacht und denkt dann innerlich, sitze ich aber immer noch. Es ist nicht das Äußere alleine, sondern es ist das Herz, was über Unterordnung, vorhandene Unterordnung entscheidet oder nicht. Dann habe ich mir gedacht, es ist eigentlich so einfach. Es ist viel einfacher, als wir oft denken, wenn wir solche Begriffe hören, weil ich persönlich glaube, dass wir in Bezug auf Autorität und Unterordnung, genau wie auf alle anderen Dinge, zwei ganz grundsätzliche Haltungen einnehmen können. Da gibt es erstens die Haltung der Angst und zweitens die Haltung des Glaubens. Über beides wurden hier schon viele Predigten gehalten und wir haben uns damit schon beschäftigt. Die sind konträr, die stehen einander gegenüber. Angst ist negativer Glaube und Glaube können wir auch anders ausdrücken mit Vertrauen, ist die Erwartung, dass was positiv verläuft, dass was konstruktiv ist, dass was Gutes bei rauskommt. Wenn ich auf diese Prinzipien Autorität und Unterordnung mit Angst, angstvoll gesinnt bin dagegen, dann kann das in mir Ablehnung bewirken, Feindseligkeit, Streben nach Unabhängigkeit, Eigensinn oder auch Aggression oder einfach ja, Bockigkeit, Ungehorsam, weil ich mich einfach fürchte. Vielleicht habe ich das erlebt, dass Autorität missbraucht wurde und ich denke, das muss alles schlecht sein. Und wir wissen, dass die schlimmsten Dinge, die Menschen passieren, reden wir mal, nennen wir es mal beim Namen Missbrauch, insbesondere sexueller Missbrauch, am allerschlimmsten ist es, wenn es in der Familie vielleicht der eigene Vater war. Das sind die schlimmsten Geschichten, die ich in meinem Leben höre. Und trotzdem wissen wir alle, Familie ist nicht schlimm, richtig? Sollen wir die Familie deshalb abschaffen? So, das Prinzip ist gut. Es ist von Gott ausgedacht. Eine Institution, die dazu gemacht ist, Segen zu vermitteln. Und die Haltung des Glaubens, wenn ich da also frei bin, wenn ich ein heiles Herz habe anstelle und glaubensvoll, vertrauensvoll mit diesen Begriffen und diesen Prinzipien umgehen kann, dann folgt daraus, dass ich mich leicht unterordnen kann, kooperativ bin, dass ich zuverlässig bin, integer, dass ich ein dienendes Herz habe, dass ich nicht immer alles verstehen muss und nicht alle Informationen haben muss, um zum Beispiel eine Anordnung umzusetzen. Richtig? Weil ich Vertrauen habe. Ich habe Vertrauen in die Person, nehmen wir mal an, du bist mein Leiter und du sagst mir, Iris, mach bitte das und das, das ist jetzt wichtig, dann mache ich das einfach. Und du musst mir nicht 2 Stunden lang erklären, alle deine Gedankengänge, die dahin geführt haben, dass ich in dem Team eben diese Aufgabe übernehme, sondern ich tue es einfach, weil ich dir vertraue. Auch mir selber kann ich verschiedene Haltungen einnehmen und je nachdem, wie die aussieht, beeinflusst es in die Richtung alle meine Entscheidungen. Viele Menschen haben die Haltung, meine Gefühle sind das Wichtigste. Und viele Menschen merken das nicht mal, dass das ihre Haltung ist. Weil sie sagen, da fühle ich mich nicht wohl, da mache ich das nicht. Oder das fühlt sich nicht gut an für mich, da kann ich mich nicht entfalten. Oder das entspricht nicht meinem Naturell. Ja, hast du eine Ahnung, wie viele Dinge meinem Naturell nicht entsprechen? So, aber Gott will manchmal und ganz oft Dinge, die nicht deinem Naturell entsprechen, die dir nicht in den Kram passen, die unbequem sind, die dich was kosten. Schon mal gemerkt? Und am Anfang ist es vielleicht schwer, das zu tun, aber hinterher ist es irgendwie wie zuckersüß, oder? Weil du spürst, du bist mit dem Herrn gegangen. Manche Leute haben diese Gedanken, alles muss mir dienen. Wenn irgendwo was passiert, geht sofort der Gehirnapparat in die Richtung an, darüber nachzudenken, welche Konsequenzen hat das für mich? Welche Nachteile könnte ich da haben, dass die nächsten Sonntag hier kein Bist machen? Welche, anstatt zu denken, hey, vielleicht soll ich mich da mal bewerben, dann ist das öfters wieder auf oder so, ne? Versteht ihr? Zu zwei, Selbstsucht oder ein dienendes Herz, 2 Grundhaltungen. Die Bibel sagt im Römerbrief, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, richtig? So, jetzt ist das ja so schnell dahingeplappert, denen, die Gott lieben. Liebst du Gott? Na klar, liebe ich Gott. So sonntags auf dem weichen Sessel, unter Geschwistern sagt man das natürlich, man meint es auch so. Aber ist das so? Was ist denn Gott zu lieben? Die Bibel sagt für mich, Gott zu lieben heißt, Gott steht an der ersten Stelle. Nicht die Iris Trümper in meinem Leben, Gott. Es gibt Dinge, die mag ich nicht. Es gibt Entscheidungen, die trifft mein Pastor, mein Mann, die würde ich so nicht treffen. Aber ich unterordne mich dem und es ist total. Ich setze Gott an die erste Stelle. Und Gott hat mir als Ehefrau einen Auftrag gegeben. Und das ist, ihn zu unterstützen. Das seiner Leiterschaft zu vertrauen. Und das tue ich. Und ich bin damit ziemlich gut gefahren. Ihr seid doch gar nicht verheiratet, Herr Bernd und du. Ja, war ein Scherz. Halleluja. Amen. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge. Denen, die zuerst nach seinem Reich trachten, die eigenes hinten anstellen, die es wirklich ernst meinen. Wisst ihr, wir können schön singen, aber was sagt dein Leben? Anbetung ist nicht nur Musik. Anbetung ist, was tust du morgen früh? Anbetung ist, was machst du den Tag über? Anbetung ist, wie gehst du mit einer Familie um? Wie gehst du mit den Leuten um, die dich richtig annerven, mit denen, die dir böse wollen? Das sind die Dinge, da wird's spannend. Und wir alle haben da drin versagt. Ich bin da ganz, ich könnte dir viele Versagensgeschichten von mir erzählen. So, ich brauche Gnade und vermute mal du auch. Haltung gegenüber einem selber. Manche Leute beschweren sich, sie hätten gerne mehr Einfluss, aber sie sind nicht mal da fleißig in den kleinen Dingen, wo sie jetzt Aufgaben haben. Oder sie sind nicht integer auf der Ebene, auf der sie bisher stehen. In Amerika hat einer der Prediger gesagt, es gibt drei Arten von Menschen. Erstens die, die etwas bewegen. Zweitens die, die zuschauen, wie sich etwas bewegt. Und drittens die, die nicht einmal wissen, dass sich etwas bewegt. Zu welcher Sorte gehörst du? Bitte nicht rufen. Zu welcher Sorte möchtest du gehören? Also ich möchte zur ersten Gruppe gehören. Ich möchte zu denen gehören, die für Gott echt was bewegen. Ich möchte mich nicht feige im Kämmerchen verstecken. Ich möchte tun, was Gott will. Und mir ist es total egal, ob ich, das ist mein Spruch, in der letzten Reihe oder in der ersten Reihe bin. Ob man mich sieht oder ob man mich, ach, das ist ja echt liebe. Könntest du noch ein Tempotaschentuch zulegen? Das ist jetzt kein Witz, das meine ich ganz aufrichtig. Vielen Dank. Am Kreuz ist die Antwort. Amen. Halleluja. Ja, und ich glaube, bei dieser ersten Gruppe, die, die etwas bewegen, habe ich jetzt einfach mal so da hinzugefügt, handelt es sich großer Wahrscheinlichkeit nach um Menschen, die das Prinzip von Autorität und Unterordnung verstehen und leben. Jemand gebrauchte ein anderes militärisches Bild, um das Prinzip zu erklären. Stell dir mal vor, in einer Familie, da gibt es mehrere Familienmitglieder, die beim Militär sind. Der Vater beispielsweise ist General in der Armee. Der ältere Sohn hat einen Offiziersdienstgrad und der jüngere Bruder ist einfacher Soldat. Drei Männer, gleiche Armee, andere Position. Wenn die Weihnachten nach Hause kommen, kriegt der Vater dann mehr Braten als die Jungs? Wahrscheinlich nicht, wie man Frauen so kennt, kriegen eher die Jungs mehr Braten, damit der Alte nicht noch ein Ränzlein kriegt oder so. Ja? Aber die werden da gleich behandelt. Jetzt nicht... Ihr sollt ja eure Männer lieben. Jetzt habe ich wieder was Doofes gesagt. Okay. Also die haben Spaß miteinander, die albern, die tauschen Geschenke aus, sie sind einfach Familie. Aber wenn sie im Einsatz sind, wenn sie am gleichen Ort sind, im Einsatz, wird dann nicht der eine Sohn sagen, wenn der Vater sagt, du gehst in die Stellung, ach Papa, muss das denn sein? Ich fühle mich gerade nicht da so danach. Ich hatte mir was anderes vorgenommen. Versteht ihr, wir denken oft so. Aber in Deutschland haben wir noch keinen Krieg, möge es so bleiben. Und doch haben wir Krieg. Wir haben geistlichen Krieg. Wir sind eine Armee. Wir müssen uns das Bild gefallen lassen. Und dann haben wir nicht immer die Zeit, 5 Stunden darüber zu diskutieren, ob der Tisch grün, weiß oder lila sein soll oder irgendwas. Versteht ihr, wir machen es einfach. Ergebnisse sind wichtig, Dinge, die sind weniger wichtig und es müssen Entscheidungen getroffen werden. Und wenn der Entscheidungsfindungsprozess alles ist, was wir zu Wege bringen als Gemeinde, dann kommen wir nicht vom Fleck. Versteht ihr? Es ist nicht, Autorität ist nichts Schlechtes, sondern sie ist ein Geschenk. Ja, Leiter sind Menschen, sie machen Fehler, doch ist es Gottes Strategie, um etwas zu bewegen. Ja, wir kennen die Geschichte von Saul und auch Davids Umgang damit, das will ich nur am Rande streifen. Saul war ja nun wirklich ein Leiter, der total daneben gehauen hat am Ende. Der war Gott gegenüber ungehorsam. Da gibt es die Geschichte, wo er den Bann vollstrecken sollte an Feinden samt dem Vieh. Und Samuel kommt, das 1. Samuel 15, kannst du es nachlesen. Und das Interessante ist, ich habe das nachgelesen gestern, da sagt Saul zu Samuel, als er kommt, gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Und ich glaube, dass Saul das echt geglaubt hat. Ich glaube, der war wirklich davon überzeugt, Gottes Auftrag ausgeführt. Ich habe die Feinde bezwungen. Und doch war er ungehorsam. Er hat nicht den Bann vollstreckt. Aber versteht ihr, es gibt so eine Möglichkeit, dass wir im Selbstbetrug sind. Und aus dem kann uns nur eine Überführung vom Heiligen Geist herauslösen. Weil wir denken, wir sind richtig. Und doch haben wir einen total blinden Fleck und raffen es nicht. Und ich glaube, dem ging das so. Und es hat mich richtig getroffen, als ich das las. Weil ich glaube, das hat er so gemeint. Hey, ich habe es für Gott gerissen. Ist das nicht cool? Aber dann sagt Samuel, was ist das für ein Blöken von Schafen in meinen Ohren und ein Brüllen von Rindern? Und dann weist er ihn zurecht und boah, dann kriegt er gesagt, dass er verworfen worden ist, dass er nicht mehr König sein wird. Und da steht dann dieser harte Satz, Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Oder ich glaube, andere Übersetzungen sagen, Rebellion ist wie die Sünde der Zauberei. Also es ist etwas, das nimmt Gott sehr ernst, diesen Grundsatz. Und darum sollten wir ihn auch ernst nehmen. Warum unterordnen sich Leute dann nicht? Warum passiert das? Das eine habe ich eigentlich schon erwähnt. Das eine ist, sie wissen es nicht mehr, sie haben keine Lehre darüber. Und das ist ja dann auch unsere Verantwortung als Leiter, das volle Wort Gottes zu predigen. Und das gehört eben dazu. Warum gibt es Rebellion gegen Regierung, gegen Lehrer, gegen die Polizei, gegen Vorgesetzte, gegen Eltern, Behörden? Ja, was für dein Fleisch Freiheit ist, bedeutet Gebundenheit für deinen Geist. Und was für deinen Geist Freiheit bedeutet, das kann dein Fleisch oft nicht leiden und fühlt sich wie Gebundenheit an. Hast du es schon festgestellt, dass die zwei im Clinch miteinander stehen? Ich finde, Matthias hat eine klasse Predigt gemacht zum Thema Freiheit. Da, so ein paar Sachen sind mir eingefallen in der Vorbereitung, die er auch schon gesagt hat. Zum Beispiel in der satanischen Bibel steht dieser Satz, dieses Gebot, tu, was du willst, das ist das. So, tu, was du willst, ist nicht, steht nicht in deiner Bibel. Okay? Da steht, tu, was Gott sagt. Und es wird dir richtig fett gut gehen, wenn du tust, was Gott sagt. Das ist das Paradoxe, dieses Aufbegehren eigentlich dagegen, weil wir denken, wir wissen es besser als Gott, um am Ende feststellen zu müssen, er hat es doch besser gewusst als ich. Und das Tragische ist, dass jeder Mensch das feststellen wird. Spätestens in der Ewigkeit wird jeder Mensch feststellen, dass Gott recht gehabt hat. Dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Und wie cool ist es, dass wir das heute schon feststellen dürfen, dass wir uns demütigen können und sagen können, Gott, du hast recht und ich muss an der Stelle umkehren, an der Stelle. Ist es gut? Amen. Buße ist nicht dein Feind. Und Fehler zuzugeben ist nicht was Schlimmes, es ist unangenehm, es ist doof, aber es ist das Richtige und es setzt dich so richtig frei. Hast du es schon mal gemacht? Hast du schon mal irgendwo deinen Dreck hingebracht? Hast gesagt, oh, ich war's. Oh, und hinterher, selbst wenn der andere vielleicht dann was Doofes über dich denkt, hat es dich freigesetzt. Und der Selbstbetrug bei uns wird auch manchmal genährt durch Ausreden. Wir sind total kreativ. Wir finden Dinge, warum nicht? So, was weiß ich, den Satz, den habe ich auch schon öfter gehört. Ja, ich konnte mich dem total unterordnen, bis. Und dann kommt meistens das erste Ereignis, wo das erste Mal die Meinungen verschieden waren. Das ist witzig, weil vorher war die Person sowieso einer Meinung mit der Person, die Autorität hatte über sie. Und dann, wo es eigentlich das erste Mal um wirkliche Unterordnung ging, vorher ging es nämlich noch gar nicht um das Thema, da hat sie ihren Willen über den anderen gestellt. Und wir wissen alle, das erste Mal, wo der Mensch seinen Willen über Gottes Willen stellte, 1. Mose 3, da fing der ganze Mist an, oder? Da fingen die ganzen Probleme an. Und da, wo Menschen anfangen, Gottes Willen über ihren zu stellen, da hören die Probleme auf, Stück für Stück. Da wirst du eine gute Ernte einfahren. Jesus lobt ja mal Leute, ne? Das ist ja, er schimpft Leute, aber er lobt auch Leute. Und wen lobt er? Unter anderem, er lobt diesen römischen Soldat, der diesen großen Glauben hat, den er in ganz Israel, bei den ganzen Juden nicht gefunden hat. Und interessanterweise ist das ein Mann, der ein gesundes Verständnis von Autorität hat. Der weiß, wie Autorität funktioniert. Der sagt, wenn ich meinem Knecht sage, geh hin, dann geht er. Wenn ich sage, komm her, dann kommt er. Und wenn du sprichst, dann wird mein Knecht gesund. Das war eine Fernheilung. Ne? Der ist noch nicht mal zu Jesus oder Jesus dahin. Das ist eine total coole Sache. Und das ist spannend. Unser Zeitgeist und auch unsere westliche Prägung lässt uns anders reagieren. Wenn da zwei Meinungen aufeinanderprallen, dann geht man. Dann schmollt man, dann ist man ja so verletzt. Und ein Satz, den ich gehört habe von einem Prediger, der sagte auf Englisch, you don't have a right to be hurt, you have a right to be healed. Du hast kein Recht, verletzt zu sein. Du hast einen Anspruch, Heilung zu empfangen. So, deine Gefühle sind dein Problem. Habe ich vor 4 Jahren darüber gepredigt. Egal, was von außen kommt, deine Reaktion entscheidest du. Wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde, dann muss das so sein, weil Jesus verlangt von dir, was du nicht kannst mit seiner Hilfe. Amen. Und wenn mir einer böse will, dann fallen mir alle möglichen Sachen ein, die nicht göttlich sind. So, ja, im Natürlichen, dann will ich zurückschlagen, will ich mich rechtfertigen, dann will ich klarstellen, dass ich die Gute bin in dem Spiel hier und dass ich das nicht so gesagt oder gemacht habe. Aber das ist nicht, was Jesus will. Jesus sagt dann oft, ihr ist halt die Klappe. Ertrag's, ich weiß, wie dein Herz aussieht. Feierabend. Ich weiß, wo du versagt hast und ich weiß, wo du voll gut laufen bist und die Leute es nicht gerafft haben. So ist Gott. Und ja, dann habe ich in der Predigt gehört, das fand ich auch witzig, ist auch ein ermahnendes Wort. Wenn du tust, was Gott für dich vorgesehen hat, gerade jetzt in deinem Leben, dann hast du gar keine Zeit dafür, andere zu richten oder hier neben der Spur zu laufen. Das kannst du dir dann gar nicht leisten, weil du so beschäftigt bist mit der Erfüllung deiner Aufgaben im Reich Gottes. Ja, drittens, was gibt es für Auswirkungen von fehlender Unterordnung? Habe ich auch ein bisschen gesammelt. beliebte Bibelstelle bei allen unter 20, Epheser 6, Vers 1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist echt gut. Die Kinder sind jetzt alle unten. Oder bis auf die größeren Kinder, hallo, schön, dass ihr da seid. Seid gehorsam euren Eltern, denn das ist recht. Und eigentlich sollte man das Prinzip von Autorität und Unterordnung in gesunder Weise wo lernen? Nicht in der Gemeinde zuerst, sondern zuerst zu Hause. Bei Mama und Papa. Da sollte man es eigentlich lernen. Da sollte eine gesunde, liebevolle, bewahrende, klare Autorität sein. Da sollte es Regeln geben, da sollte es Konsequenzen geben, wenn die Regeln gebrochen werden und so weiter. Und da sollten Kinder lernen, sich unterzuordnen. Von einer guten Schule wird das unterstützt und ja, anderen mithelfen. Und deine Eltern sind, wenn du Kind bist, die finale Autorität. Nicht die Eltern der anderen und auch die Argumente, ja, die dürfen das aber alle, die ziehen nicht, weil was deine Eltern sagen, das ist ja das, was liegt, richtig? Und wenn man sich nicht unterordnet, dann hat das Konsequenzen. Also ich habe mit 7, das habe ich, glaube ich, an der Stelle schon öfters erzählt, habe ich mich mal nicht unterordnet. Da habe ich bei einem Spiel verloren gegen meinen Vater und meine Schwester. Und dann habe ich einen Satz gesagt, der hatte 4 Worte. Das erste Wort fing mit L an und das letzte Wort heute fing mit A an. Und diesen Satz habe ich danach nie wieder gesagt, weil das hatte Konsequenzen. Hier. Und es war auch nicht schlimm und es hat auch keine bleibenden Schäden hinterlassen, aber es hat mich Respekt gelehrt. Versteht ihr, dass man so mit seinen Eltern nicht redet? Feierabend. Und das gibt es einfach nicht. Wenn Kinder klein sind, haben wir gelernt, dann lernen sie Respekt. Und das, was sie mit 3, 4, 5 lernen, an respektvollem Umgang, das wirst du ernten, wenn sie 13, 14, 15 sind. Das kommt nämlich dann zurück. Und die Prägung, das heißt nicht, dass dann alles gut ist und dass die Arbeit zu Ende ist, ziehen. Das, so weit bin ich auch schon. Aber du baust vor, du legst ein Fundament. Okay. Kinder, die das nicht gelernt haben, können in große Schwierigkeiten kommen. Sie sind erwachsen, sie suchen eine Arbeit, die irgendwie ins Konzept passt, aber sobald der Vorgesetzte irgendwas will, das sie ablehnen, dann weigern sie sich. Sei es, dass sie krank schreiben lassen, dass sie nicht pünktlich sind, dass sie die Arbeit ganz hinschmeißen, wie auch immer. Viele Leute in unserer Gesellschaft leben so, als ob die Gesellschaft ihnen was schuldig sei, als ob der Staat ihnen was schulde und fragen gar nicht danach, welchen Beitrag soll ich denn leisten für die anderen. Versteht ihr? Das ist so ein total verdrehtes, antibiblisches Denken. Ja, dann, also es sind so ein bisschen, ihr merkt, das ist nicht wirklich sortiert. Für mich gehört zum Beispiel auch Pünktlichkeit zur Unterordnung. So, ich hatte mal einen Anruf von einem Mann, schon ein paar Jahre her, ich war im Büro und das Telefon klingelte und dann war ein Mann dran, der ist Gast und der hat bei mir Buße getan am Telefon. Ich dachte, Gott, was hat er denn gemacht, du Liebzeit, und es ging so schnell und ich konnte auch gar nicht so den Hörer, so Bernd, Mann Bernd und so, ne, Frau, ich konnte ich gar nicht realisieren und er hat sich einfach bei mir dafür entschuldigt, dass er regelmäßig zum Gottesdienst zu spät kam. Und er hat gemerkt, das ist einfach nicht in Ordnung, er unterordnet sich da nicht, er zeigt dem keinen Respekt, er wird das ab sofort ändern und er tut jetzt da Buße für bei mir, so stellvertretend. Wow, fette Kiste, war bis jetzt der Einzige, der das gemacht hat. Ja, nur mal so zum Nachdenken. Mir ist das egal, ich sitze in der ersten Reihe, ich kriege überhaupt nichts mit. Ehrlich, das tut, wenn du keine Störung mitkriegen willst, komm zu mir, komm in die erste Reihe, du merkst gar nicht, was sie da hinten machen und das ist super. Versteh dir, das ist zwischen dir und Gott und meint da jetzt auch gar keinen, weiß jetzt gar nicht, ob da einer von euch jetzt getroffen ist. Respekt, lass mich das Wort noch ein bisschen ausdehnen. Da kannst du im Gottesdienst alles Mögliche machen. Du kannst Nachrichten verschicken, du kannst mit deinem Nachbarn reden, du kannst 25 Mal aufs Klo gehen, ohne dass du krank bist oder ich weiß es nicht, versteh dir. Aber guck doch mal, was ist dein Herz? Was bringt dir mehr? Wenn du dich unterordnest oder wenn du auf der Flucht bist. So, ich weiß, es gibt auch Leute, die haben da wirklich Schwierigkeiten. Jugendliche haben Schwierigkeiten. Ich habe mit den Eltern von Teenagern gesprochen. Jetzt vor kurzem, da war ein Mädel, die ist richtig süchtig. Die kann ohne das ständige Schreiben, die kriegt das gar nicht, die hat gar keine Kontrolle mehr darüber. Und ich denke, das ist nicht die Einzige, die das hat. So, da such dir Hilfe und komm raus und werd frei, alles zu empfangen, was Gott für dich hat. Das ist cool. Unterordnung und Autorität, diese Prinzipien kann man lernen mit 3, geht aber auch mit 30. Geht auch mit 40, 50, 60, 70, lass es uns fortsetzen. Ja, dann gibt's, da kommen wir nochmal auf das Eltern-Kind-Ding. Ach, der arme Bub oder das arme Mädchen. So, die Eltern, die alles laufen lassen. Wenn wir das machen als Eltern, dann machen wir was kaputt. Weil das arme Kind wird nachher wirklich ein armes Kind sein. Weil es überall gegen Mauern rennt und im Leben nicht zurechtkommen wird. Wenn es nicht lernt, dass man, wenn der Chef sagt, leg, mach den Ordner von da nach da und macht es nicht, dann war es das. Dann kommt eben der Nächste an die Stelle. So, versteht ihr? Oder in Beziehungen. Viele sind, glaube ich, gar nicht mehr beziehungsfähig, weil sie gar nicht lernen, Rücksicht zu nehmen, von ihrer Selbstsucht wegzugehen, Grenzen anderer zu akzeptieren und Opfer in Kauf zu nehmen. Eine ganz dramatische Geschichte ist die Geschichte von Eli. Und das trifft mich auch jedes Mal, wenn ich das lese. Ihr wisst, er hatte zwei böse Söhne, Propheten, also sagen wir mal geistliche Leiter, so richtig vorne an der Front. Und die haben Hurerei getrieben, die haben Unzucht getrieben und die haben geklaut. Die haben die Dinge geklaut, die da zum Haus Gottes kamen. Und die haben mit den Frauen geschlafen, die da waren. So richtig ätzend. Und der Papa, der Eli, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, ach ihr Bube, lasst es doch mal sein. Ach ihr arme Bube, ja, ihr könnt halt nicht anders, ihr seid halt. Nein, Buße. Und klare Reden, dann hätte er sie aus dem Dienst schmeißen müssen, wenn sie nicht gehört hätten. Das ist die Konsequenz. Das ist, wie Gott über solche Sachen denkt. Und Gott hält dem Eli dann ja vor, durch den Propheten, der zu ihm kommt, du hast deine Söhne mehr geehrt als mich. Und das möchte ich nie von Gott hören, dass ich irgendetwas oder irgendjemanden mehr geehrt als ihn. Versteht ihr? Und dazu gehört, mit Sünde zu konfrontieren, wenn das da dein Job ist. Und das ist übrigens nicht nur der Job von Pastoren, Zellleitern, das ist dein Job. Den hast du gekriegt, als du Christ wurdest. Das heißt nicht, dass du jetzt jedem seine Fehler vorhältst und schön da eine Buchhaltung draus machst und jeden belehrst. Das heißt, dass du Menschen in deinem Umfeld oder wenn du was mitkriegst, dass du liebevoll, voller Demut, als ein Mensch, der selber zu Fehlern neigt auch, sagst du, meinst du, das war jetzt gut, dass du das gemacht hast? Vielleicht überlegst du und dann lässt du die Kiste los, dann geht sich auch nichts mehr an. Versteht ihr, wir haben da einen Auftrag. Ich weiß, dass es keinen Spaß macht. Ich mache auch die anderen Sachen lieber, könnt ihr mir glauben. Aber es gehört dazu. Und ich war schon viele Male hinterher dankbar, wenn mich jemand korrigiert hat und mir gesagt hat, Iris, das war nicht, das kannst du so nicht machen. Du musst das anders machen. Und vor allen Dingen, du multiplizierst, was du tust. Ob du Zellleiter bist oder nicht, ist überhaupt nicht, in Anführungszeichen, wichtig. Menschen beobachten dich und Menschen machen dich nach. Und es gibt Menschen, für die bist du der beste Christ, den die kennen. Und wenn du es versaubeutelst, dann versaubeutelst du es nicht nur für dich, sondern für die, die da auf dich gucken. Und die sich vielleicht die Freiheit nehmen, genauso daneben zu hauen, du an der Stelle, weil sie sagen, naja, die macht das ja auch. 1. Korinther 5, ich lese das jetzt nicht, da geht es um Gemeindezucht. Das sind so Sachen, wo Gott sagt, wenn einer nicht umkehrt, dann tu ihn aus der Gemeinde. Haben wir gemacht. Wenn Leute in Unzucht leben, wenn Ehebruch passiert, und wenn sie ermahnt, dann kommt das wieder. Wir müssen es wissen, ne? Also wenn man es nicht weiß, dann läuft es halt. Aber und am Ende dieses traurigen Prozesses kommst du an den Punkt, wenn keine Buße da ist, dann tust du sie raus und sagst du, du bist ab jetzt kein Mitglied mehr, das war's. Es macht mir auch keinen Spaß, ich habe auch die anderen Gespräche lieber. Versteht ihr, die Mitgliedschaftsgespräche, wo die Leute kommen und sagen, oh, ist die beste Gemeinde. Bevor dann die Verletzungen kommen und die Reibereien und die Herausforderungen in der Liebe zu wandeln oder es sein zu lassen. Aber das gehört dazu. Wer entscheidet denn, ob dein Kind zur Schule geht morgen früh oder nicht? Jetzt mal Krankheit außen vor genommen. Sitzt ihr da morgen früh und dann überlegt ihr, Schatzi, hast du Lust? Magst du heute gehen? Hast du heute Mathe? Ach, dann bleib doch lieber zu Hause. Das will ich dir gar nicht zumuten, mein Schatz. Das ist ja viel und der Lehrer ist ja sowieso so eklig. Das hast du mir ja schon immer erzählt. Red doch mal mit dem Lehrer, ob der wirklich so eklig ist oder ob dein Kind nicht vielleicht eklig zu dem Lehrer ist. Könnte ja sein. Habe ich jetzt dein Weltbild zerstört und dein Kind vom Thron geworfen? Versteh dir, wir haben eine Verantwortung, die unbequemen Dinge uns selber gegenüber und Menschen, wo wir Autorität haben, zum Beispiel als Eltern, eben nicht zu vermeiden, sondern anzugehen. Wer die Eltern nicht respektiert, respektiert Gott nicht. Das ist so. Das ist einfach so. Wer, wenn ein Junge mit seiner Mutter umgeht und weiß ich nicht, es gibt ja Lieder, du liebe Zeit, also wenn du englische Musik hörst, solltest du meiner Meinung nach verstehen, was du hörst und das auch selektieren, was du hörst. Und viele hören sich dann Lieder an, da kommen derbe Schimpfwörter, die habe ich auch nicht in der Schule gelernt, aber die kann man ja irgendwie rausfinden. Und wenn die da vorkommen, dann sollte man die nicht anhören. Und dann sollte dein Kind die nicht anhören. Und ich habe euch, ich glaube, im Erweckungsgottesdienst die kleine Episode anonym erzählt mit einem meiner Kinder. Und wenn die Kinder respektlos zu mir sind, lieber Papa, dann hast du auf der Bildfläche aufzutauchen. Dann hast du zu sagen, so läuft's hier nicht. So gehst du nicht mit Mama um. Du bist die finale Autorität in deinem Haus, lieber Mann. Ja, so nimm das ernst, weil es gibt eine Quittung. Und die Quittung ist größer für dein Kind als für euch. Die paar Jahre, die ihr noch zusammen dann habt, die gehen vorbei. Aber dein Kind ist der Angeschmierte. Versteht ihr, wenn wir das nicht begreifen? Und es geht auch nicht um Fußmatte sein oder um, versteht ihr, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Es geht um eine klare Ordnung. Und ja. Dann mein vierter Punkt, den habe ich mal genannt, die konzentrischen Kreise der Unterordnung. Ach, ist das hübsch, oder? Konzentrisch, das heißt, die haben ein Zentrum, wie so früher in Geometrie, immer mit dem Zirkel, dann die kleine, dann die große. Also so von innen nach außen. Paulus sagt in 1. Korinther 9, 27, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Bezwingst du deinen Leib oder bezwingt dein Leib dich? Ne, da geht es um so banale Dinge wie Essen, Bewegen, den Hintern vom Sofa kriegen und sowas. Disziplin, Aufstehen, was auch immer. Hat dein Fleisch schon mal gegen dich rebelliert? Unterordnung fängt bei dir an. Du bestehst aus drei Teilen, die da heißen Geist, Seele und Leib. Genau. Und der Geist sollte der Boss sein, in dem sollte sich die Seele und der Leib unterordnen. Amen. Weil wenn nicht, dann sitzt du an einem Tag heulend auf dem Teppich und am anderen hüpfst du in die Luft und du lässt dich von diesen Gefühlen beherrschen. Oder wenn du weißt, du solltest jetzt an die frische Luft gehen und dann sagt dein Leib, oh Iris, guck mal, ist doch so kalt. Komm, lass uns mal aufs Thermometer gucken. 3 Grad, ach kommt. Im März oder im April kannst du wieder spazieren gehen. Ne? So. Nee. Bevor du, lieber Christ, ein guter Vater, eine gute Mutter, ein guter Vorgesetzter, Zellleiter, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Ehepartner, Diener Gottes oder irgendwas in der Art wirst, musst du Unterordnung wo zuerst installieren? Im ganzen konzentrischen Kreis? Du. Genau. In dir selbst. Du musst dich daran üben, und zwar täglich deine Seele und dein Leib, deinem Geist zu unterordnen. Eines meiner Probleme, ich bin jetzt wieder einmal mehr ganz transparent, ist das Aufschieben. Es gibt sogar ein total tolles Wort dafür, das heißt Prokrastination. Ich prokrastiniere oder so, ne? Klingt ein bisschen schräg, aber das heißt, ich drücke mich vor Aufgaben, die mir unangenehm sind. Jetzt habe ich mir ein Buch gekauft, das heißt Eat That Frog, isst diesen Frosch. Und da steht drin, man soll die unangenehmste, größte Aufgabe direkt in Angriff nehmen und nicht aufhören, bis sie erledigt ist. So, das ist etwas, woran ich arbeite. Erst die unangenehmen Dinge und dann die Sachen, die mir Spaß machen. Ich mag oft kein Papierkram und Verwaltungskram für die Gemeinde machen und irgendwelche Zettel ausfüllen und Briefe ausdrucken und das Ding. Das mag ich. Ich telefoniere viel lieber mit Leuten. Ich höre mir auch viel lieber Probleme an, als das zu machen. Das ist total cool, Leuten hin und zu können und für die beten und so's machen. Und das sind total die netten Sachen, die ich gerne mag. Aber wenn ich den anderen Kram nicht mache, dann ist irgendwann die Tür unten zu, weil irgendwie wir irgendeine Auflage nicht erfüllt haben und dann war's das. Und das wäre ja doof. Stimmt's? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich fände es jetzt doof. Ne? Doof vielleicht nicht, aber ich fände es doof, wenn die Tür zu wäre. Oder stell dir mal vor, es ist jetzt total, sind wir alle über 16, gruselige Vorstellung. Stell dir vor, ein halber Tag, du ganz alleine, in einem Raum, ohne Telefon, ohne Computer, ohne Tablet-PC, ohne Smartphone, ohne, jetzt das Allerschlimmste für mich, Bücher, nur mit dir selbst, vielleicht der Bibel und Gott. Wie würde das ausgehen? Was würde da am Ende übrig bleiben in diesem Zimmer? Versteht ihr? So zugedroschen. Unterordnung, lass den Geist regieren, fütter dich mit guten Sachen und schalt die anderen Dinge doch mal aus. Fünfter, vorletzter Punkt, Gottes Vorstellung an diesen Prinzipien in der Gemeinde, will ich auch nicht so ausführlich, nur so ein paar Gedanken dazu. Es gibt eine Autorität im Leib Jesu, genau wie in der Familie, und es gelten eigentlich, damit es am einfachsten erklären, die gleichen Prinzipien. Gemeinde gleich Familie. Da gibt es eine Mama, eine Papa, da gibt es ältere Geschwister, da gibt es welche mit mehr, mit weniger Verantwortung und so weiter. In 1. Timotheus 3, in dieser Qualifikationsliste für den sogenannten Aufseher, Bischof, Gemeindeleiter, da geht es ja um Charakter, um sein Familienleben, der seinem eigenen Haus gut vorsteht. Und wenn ich jemanden dafür verantwortlich mache, wie seine Kinder sich verhalten, dann muss da doch ein gewisses Maß an Führung, an Regelung und an Autorität vorhanden sein, richtig? So, da muss, das ist gestellt, wenn ich das erwarte, wenn der Vater verantwortlich ist für das Verhalten der Kinder und dass jemand kein Leiter sein kann, wo die Kinder total daneben hauen. Gott hat das so gesetzt. Gott hat sich die Institution Familie und auch die Institution Gemeinde ausgedacht und beide sollen ein Haupt haben. Wie viele? Eins, genau. Ist das dann der alleinherrschende Diktator, dem alle die Orangen bringen? Nein. Das ist normalerweise der, der die, weiß nicht, meiste Arbeit, der viel arbeitet, der den anderen dient, dessen Interesse und Aufgabe es ist, dass die anderen groß werden, nicht dass er groß wird. Das ist der Job, wie bei den Eltern. Du arbeitest daran, dass die groß werden, dass die es gebacken kriegen, dass die gut im Leben laufen, dass die lernen, wie es am besten funktioniert. Richtig? Und wer steckt denn eher zurück? Kinder oder Eltern? Normalerweise die Eltern. Auch wenn sie die Richtung vorgeben. Und so ist es in der Gemeinde, so soll es auch sein. Und dann gibt es ja diesen bisschen lustigen Spruch, den ich aber gut finde. Wesen mit mehr als einem Kopf nennt man ja auch nicht umsonst Monster. Ne? Irgendwie, hey, das heißt nicht, dass der da isoliert ist. Da gibt es schon eine Gemeinschaft und ein Miteinander arbeiten. Und man kann auch einem Papa mal sagen, Papa, du hast da vielleicht was falsch gemacht. Und das ist in der Gemeinde nicht anders. Aber es gibt einen, der einfach fährt oder ja die letzten Entscheidungen treffen muss. Okay. Ja, im Leib Jesu ist es die sogenannte Theokratie, die soll es sein. Gott regiert. Gott ist der Alleroberste. Dann sagt die Bibel, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Was er sagt, das wird getan. Er ist der Bräutigam, wir die Braut. Ja. Ich habe jetzt viele Bibelstellen hier, das schaffe ich jetzt leider nicht. 1. Korinther 12, da geht es ja um die Gemeinde als den Leib. Und da werden auch verschiedene Aufgaben und Dienstgaben gezählt, ähnlich wie in Epheser 4. Und ja, es gibt, wisst ihr, Apostel, Propheten, Lehrer, es gibt diese Dienstgaben und es gibt verschiedene Ebenen, wo sie dienen. Nicht jeder, der ein Apostel ist für einen bestimmten Bereich, der könnte zum Beispiel auch für uns ein Apostel sein. Versteht ihr? Es geht um Zuständigkeiten, die Gott verteilt, um Aufgaben, die Gott verteilt, Menschen, die Gott ist. Und in jeder Kategorie in dieser Dienstgaben gibt es verschiedene Ebenen. Und diese Dienstgaben müssen bewährt, erprobt und bestätigt sein. Nicht jeder, der rumläuft und sagt, ich bin ein Apostel, ist ein Apostel. Hast du es schon gewusst? Und nicht jeder, der sagt, ich bin eine Prophetin, ist eine Prophetin. Vielleicht sind es sogar die nicht, die das so sagen. Versteht ihr? Sondern wenn das einer ist, dann merkst du das an der Frucht des Dienstes, an der Frucht des Lebens. Und dann brauchst du es nicht auf die Stirne schreiben, ich bin das und das. So. Ja, Beispiel, Jakobus zum Beispiel war, wisst ihr vielleicht von der Bibel her, der Pastor der Gemeinde in Jerusalem. Aber er war nicht nur Pastor einer Gemeinde, sondern er hatte noch mehr Einfluss. Sein Zuständigkeitsbereich ging über seine Lokalgemeinde zum Beispiel hinaus, weil Jerusalem war sozusagen etwas wie die Muttergemeinde der anderen, die damals entstanden. Und als es eine Frage gab, zum Beispiel eine Tochter, wurde nach Jerusalem geschickt, um Antwort zu bekommen. Und letzten Endes hatte dann Jakobus das letzte Wort zu sagen. Dups, so wird's gemacht. Hebräer 13, 17, ganz beliebte Bibelstelle, steht in fast allen Geburtstagskarten, die so verschickt werden. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Schon mal gelesen? Schon mal drüber nachgedacht? Schon mal befolgt? Was meinst du? Ist er jetzt nicht da? Er hört ja nur den Livestream und kann sich nicht wehren. Hat dein Pastor schon mal über dich geseufzt? Also ich habe ihn schon mal seufzen hören. Ich weiß jetzt nicht, ob es wegen dir war, aber es ist schon passiert. also ich weiß jemand, über den hat er schon mal ganz viel geseufzt. Es Soll ich den Namen verraten? Soll ich es ans Licht bringen? Wird dir gerade heiß? Das bin ich. Über mich hat er bestimmt schon ganz viel gesäuft in seiner Leiterschaftskarriere. Weil mit mir hat er ziemlich viel zu tun. Nicht nur familiär, sondern auch beruflich und halt in Gemeinde. Und ich hatte eine total coole Phase. In dieser Phase, da hatten wir auch so einen Ältestenrat. Und ich war mit dabei. Und ich sah es als meine Aufgabe an, besonders kritisch zu sein. Weil ich war ja die Ehefrau. Und wie soll ich sagen? Ich habe das irgendwie so als mein Mandat von Gott empfunden, dass ich immer, wenn die waren sich vielleicht einig, dass ich dann doch nochmal so ein bisschen dagegen. Versteht ihr? So, weil soll auch keiner denken, nur weil ich die Ehefrau bin, wäre ich nicht kritisch. Also ich war bestimmt kritisch genug. Ich war zu kritisch. Und ich glaube, der Bernd hat bestimmt in seinem lieben Gebetskämmerlein geseufzt. Und neulich gab's einen Beratungsfall, Ehepaar. Und die Frau mochte das mit der Unterordnung irgendwie nicht so leiden. Und der Mann hat gelitten. Und es ist wirklich ein netter Mann. So, also keiner von den Buff-Buff, Macho, weiß ich nicht, Haut drauf-Typen, sondern wirklich ein ganz lieber. Und dann sagte der Bernd so einen Satz zu mir: Ja, so war früher auch. Oh, hab ich halt ehrlich? Ja, und dann habe ich nachgedacht und dann habe ich halt, er hat recht. Und in 5 Jahren von heute denke ich vielleicht: Oh Herr, hilf, wie hat er das damals ausgehalten? Und also diese kritische Phase ist vorüber. Ich versuche objektiv, geistgeführt irgendwie zu handeln. Aber es gibt Sachen, stell dir das vor, die sagt Gott mir einfach nicht. Es gibt Sachen, die sagt er mir nicht. Obwohl die auf meinen großen Einfluss haben, sei es in der Familie oder auch in der Gemeinde. Ihr wisst, vor 11 Jahren ungefähr oder vor 11,5 hat Bernd diese Zellvision empfangen oder hat er eine starke Begegnung mit Gott gehabt. Ich hatte die ein paar Monate später in Schottland, bei Bernd war das in Korea auf dieser Konferenz. Wenn du zur Gemeinde gehörst, dann kennst du die Story. Und da hat Gott zu mir geredet und zwar ziemlich, also das konnte man nicht überhören. Also selbst wenn du noch ungeübt bist im Stimme Gottes, wenn das war so eine Nummer, das hast du nicht verpasst. Also das habe ich gerafft, was Gott da gesagt hat. Aber dann gibt es Dinge, die sagt Gott nur dem Bernd. Und es hat mich schon manchmal geärgert. Ehrlich, es hat mich geärgert. Sag ich, Gott, kannst du mir das nicht auch zeigen? Das betrifft mich doch. Und es hat Konsequenzen, wenn er mir jetzt den Mitarbeiter aus dem Dienstbereich wegnimmt, weil er sagt, ich brauche den aber da, das geht, ich kann ohne den nicht, das geht, der Dienst, das funktioniert überhaupt nicht. So, dann saßen wir, das ist jetzt ein Beispiel, was wir einfach am Küchentisch, das ist schon ein paar Jahre her, muss ich jetzt wieder ein bisschen meinen Ruf versuchen zu reparieren. Und ich dachte, das geht nicht. Und er sagte, ich will das aber so und es ist richtig so. Und dann habe ich mich unterordnet. Steht ihr? Seid ihr noch wach? Ich habe mich unterordnet. Ja? Also nicht unterordnet. Ich habe dann einfach meinen Mund gehalten, aber eigentlich war ich sauer. Und soll ich dir was sagen? Es war total gut und es war total richtig. Und das erlebe ich in 99,5% aller dieser Fälle, die sehr selten vorkommen. Weil wir wirklich eins sind durch Gottes Gnade als Ehepaar und auch im Dienst ist ganz viel zusammengewachsen. Und wir wollen, was Gott will, egal was das jetzt bedeutet. Und wenn du zwei hast, die wollen, was Gott will, dann sind die relativ dicht beieinander. Stimmt's? So Fehlerquoten gibt's, aber ja. Und sei doch jemand, der deinen Leiter nicht seufzen bringt. Sei doch jemand, der ihm richtig Freude macht. Ich weiß, es gibt die Leute, die kommen in die Gemeinde, die sind ganz frisch und die sagen, ich werde dir immer Freude machen. Und ich bin lang genug dabei zu wissen, das ist gelogen. Du wirst mir nicht immer Freude machen, wir zweifeln auch mal uns reiben. Wisst ihr, ich will gar nicht, dass ihr das sagt. Ich will, dass ihr das lebt und ich will das leben. Du auch? Ich will das leben. So, ich will, da wo ich unterstellt bin, hier oder andernorts, ich will von Herzen Leitern dienen. Ich will von Herzen, dass die ihre Aufgabe, die sie von Gott haben, die groß und schwer genug sein mag, ausführen können. Ich will das Rädchen sein an seinem Platz, das nicht den Sand magisch anzieht, sondern das mit dem Öl des Heiligen Geistes fluppt, dass man nicht merkt, dass es da ist, aber die Maschine funktioniert. Versteht ihr? Ich will mich selber nicht so wichtig nehmen, sondern das wichtig nehmen, was Gott wichtig ist. Und er kümmert sich um mich und er schenkt mir alles, was mir wichtig ist, hinterher. Ja, ich gebe dir das mal so als Hausaufgabe mit, wo die Zeit rennt. Hat deine Zellleiterin vielleicht schon mal über dich geseufzt oder dein Zellleiter? Vielleicht in der Jugend, dein Jugendzellleiter oder der Matthias als Lifetime-Leiter, hat der schon mal seufzen müssen über dich? Frag dich das mal. Geh damit nicht zu den Leuten, geh damit zu Gott und sag Gott, was kann ich ändern? Die Volksbibel drückt diesen Vers Hebräer 13, 17 übrigens ganz richtig aus. Tut, was die Leiter eurer Gemeinde euch sagen und lebt danach. Es ist ihr Job, auf euch aufzupassen und sie müssen sich dafür auch mal vor Gott verantworten. Sorgt einfach dafür, dass sie das gerne tun, ohne sich ständig den Kopf machen zu müssen. Das wäre sicher auch nicht so toll für euch. Letzter Punkt, von wem kann ich lernen? Was denkst du, von wem kannst du lernen im Bereich Unterordnung? Namen, Beispiele, Vorbilder, traut sich keiner mehr. Zellmama David, ja stimmt, von wem kannst du noch besser lernen? Von Jesus, genau, wie im Kindergottesdienst. Die richtige Antwort ist immer Jesus. Was ist grau, puschelig und hat lange Ohren? Jesus. Es ist immer, Jesus ist immer die richtige Antwort. Nee, aber jetzt ganz ernsthaft, natürlich ist Jesus die Antwort. Hä, Moment mal, kriege ich jetzt nicht auf die Reihe. Jesus hat sich unterordnet? Ja klar, Jesus hat sich unterordnet. Schon mal die Bibelstelle mit dem Garten Gethsemane gelesen? Blutschwitzen, hast du schon mal Blut geschwitzt? Ich nicht, aber geschwitzt habe ich schon manchmal in manchem Gespräch. okay, ich finde das nicht lustig, ja, ist auch eigentlich nicht lustig. Jesus hat sich dem Vater unterordnet. Und Johannes schreibt es in seinem Evangelium, Jesus sagt, ich sage nichts, was ich nicht den Vater sagen höre. Und er sagt, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Boah, ich habe gebetet, Gott, lass mich nichts sagen heute Morgen. Hat wahrscheinlich nicht richtig geklappt, aber ich wollte es. Lass mich nicht sagen, was der Geist nicht sagen will. Lass die Iris ihre Schnuddel halten. Das möchte ich. Du auch? Möchte nur oder immer mehr synchron werden mit dem, was der Heilige Geist hat hier für die zwei Lippen. Boah, und ja, egal. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, dass Jesus niedriger geworden ist als die Engel. Hebräer 2, 9, 10. Ich lese nur den Schluss. Da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Das sind ja so die bisschen herausfordernden Bibelstellen wieder. Ne? Jesus wurde durch Leiden vollendet. Der Sohn Gottes, der war doch schon alles. Hebräer 5, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und jetzt kommt's, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm, fröhliche Lieder sonntags singen, ist er allen, die ihm, die Jesus, ich liebe dich, ist er allen, die ihm gehorchen. Ich weiß nicht, ob die modernen Bibelübersetzungen das Wort sich trauen, da hinzuschreiben, aber ich denke so, man kommt nicht drum herum. Er ist allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Jesus hat gelitten und dieses Leid hat irgendwas mit ihm gemacht. Sag nicht, dass ich das ganz verstehe. Tränen und Geschrei, wir denken an Gethsemane, wo Jesus betet und sagt, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, oh, wäre cool, ne? Wenn der Kelch an mir vorübergehen würde. Hast du auch schon mal gebetet, wäre cool, wenn ich nicht in den Dienst müsste oder das oder zu der Person Zeugnis geben müsste. Oh, nee. Also offensichtlich hatte Jesus etwas, was wir auch haben, einen eigenen Willen. Und der unterschied sich hier von dem des Vaters. Der wusste nämlich, was ihn erwartete und er wollte eigentlich lieber auch einen anderen Weg. War das für Jesus leicht, sich hier zu unterordnen? Das fühlt sich aber nicht so gut für mich an. Da fühle ich mich nicht wohl. Ach, nee, das kann ich gar nicht sehen. Oder... Das hat der Heilige Geist mir gar nicht gezeigt. Ich fühle mich hier ganz anders geleitet. Das sind so schöne Sätze, aber ist es wirklich so? Und selbst wenn dein Papa, dein Pastor, dein Chef, dein Lehrer mal einen Fehler macht und du hast dich unterordnet, ist das dann dein Problem? Nein, es ist sein Problem. Du hast es richtig gemacht. Es sei denn natürlich, es ist irgendwie total krass gegen das Wort. Vor Golgatha kam Gethsemane. Und es ist für dich nicht anders und für mich nicht anders. Wenn du in Gethsemane warst, kannst du nach Golgatha gehen. Jesus hat sich selbst sozusagen, sein Fleisch, in Gethsemane gekreuzigt. Er hat seinen Willen hingegeben. Und nur deshalb konnten die Soldaten ihn überhaupt kreuzigen. Niemand hatte Macht über Jesus. Er hätte Engel herbeirufen können und alles wäre vorbei gewesen. Und soll ich dir was sagen? Wirkliche Unterordnung bedeutet Leiden. Du hüpfst in dem Moment nicht, wo du was tust, was dir nicht passt und wo du dich da beugst, aber hinterher. Petrus schreibt in seinem, auch im ersten Brief, Kapitel 4, 1, wer Fleisch gelitten hat, mit der Sünde abgeschlossen. Echte Unterordnung beinhaltet Leid. Und manchmal denke ich, dass Gott sich das mit der Autorität nur so ausgedacht hat, damit wir in Charakter wachsen können. Weil es ist total spannend, wie Leute auf Autorität reagieren. Und wenn du das mit deinen Eltern, deine Kindheit noch nicht bearbeitet hast und deine Mama nicht vergeben hast, dann wirst du mich nicht leiden können, wenn du mehr mit mir zu tun hast. Das ist ganz oft so. Und wenn das dein Papa ist, dann wirst du den Bernd nicht ausstehen können. Das ist ganz fürchterlich, obwohl er total nett ist, ehrlich. Und das sind die Dinge, die müssen wir unter die Füße bekommen, damit es läuft im Reich Gottes, damit wir uns nicht mit solchen Sachen aufhalten. Wir sind eine Armee, wir haben einen Auftrag, jeder hat einen anderen Platz. Ich habe mir meinen nicht ausgesucht, du hast dir deinen nicht ausgesucht. Lass uns doch treu laufen, miteinander laufen. Und wenn er das sagt, dann gehen wir in die Richtung. Viele Christen wachsen nicht geistlich, weil sie jede leichte Spur von Leiden vermeiden. Und wenn Jesus leiden musste, und wenn Jesus seinen eigenen Willen unterordnen musste, wie viel mehr wir? Jesus ist mein Beispiel für Unterordnung. Was hat er denn geerntet für seine Unterordnung? Da kommen wir zu dem anderen Wort, was ich ja heute relativ wenig beleuchtet habe, Autorität. Er hat sich unterordnet. Und was hat er geerntet? Die höchste Autorität hat er geerntet. Die Bibel sagt im Epheserbrief im ersten Kapitel, hoch über jedes Fürstentum ist er, über jede Gewalt, Macht und Herrschaft. Und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Jetzt lade ich dich ein, mit mir zu stehen und ein Gebet zu sprechen. Und ich möchte, dass du das Gebet nur sprichst, wenn du das auch entscheidest. Also du musst jetzt nicht mitmurmeln aus Liebe zu den anderen, okay? Das ist jetzt für die, die sagen, hey, das hat mich getroffen, ich muss eine Entscheidung treffen und ich mache das jetzt. Ich werde euch ein Gebet vorbeten, ein Gebet der Buße. Und ich bete das für mich und wenn du da sagst, boah, getroffen, Treffer versenkt, dann sprichst nach, lade Gott ein, dich an dem Punkt zu verändern. Verstanden? Dankeschön, wer auch immer das jetzt gesagt hat, das eine Jahr. Halleluja, nee, ihr habt das verstanden. Okay, dann lasst uns die Augen schließen. Es geht um dich und Gott vor ihm und sprich mir nach, wenn du das bist heute Morgen. Herr, mir ist heute bewusst geworden, dass ich mich in einigen Bereichen nicht unterordnet habe. Ich habe mich erhoben, Ausreden gehabt, meinem Fleisch nachgegeben und ich war im Irrtum. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Jesus, hilf mir, von dir und anderen zu lernen, mich zu unterordnen. Ich will denen, die über mich gesetzt sind, ein Segen sein und kein Grund zum Seufzen. Herr, gib mir ein neues Herz und einen sanftmütigen Geist zu deiner Ehre und weil ich dich liebe. Amen. Amen. Wir stehen, wir werden gleich noch ein zweites.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten aufstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, wir Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein kann. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende. das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie eine sehr intensiven Zeit mit Gott, sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gern senden wir Ihnen kostenfreie Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über die Entscheidung für Jesus mit vielen anderen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Ludwigstraße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie reiche, interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vieles ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.